Guten Tag, kann man das hören? Die erste Frage. Jeden Tag wieder. Es ist jetzt 18 Uhr, Sie hören das Juniradio und wenn Sie, jetzt folgen die Nachrichten und wenn Sie erfahren wollen, was Hans Eichel heute gesagt hat und wie viel Schulden es gibt, dann sollten Sie möglichst umgehend auf einen anderen Sender umschalten, der Ihnen das erzählt. Hier folgt um 18 Uhr und ungefähr 5 Minuten der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Bad news entertainment. Bad news entertainment. Bad news entertainment. Bad news entertainment. Guten Tag, kann man das hören? Die erste Frage. Jeden Tag wieder. Es ist jetzt 18 Uhr, Sie hören das Juniradio und wenn Sie, jetzt folgen die Nachrichten und wenn Sie erfahren wollen, was Hans Eichel heute gesagt hat und wie viel Schulden es gibt, dann sollten Sie möglichst umgehend auf einen anderen Sender umschalten, der Ihnen das erzählt. Hier folgt um 18 Uhr und ungefähr 5 Minuten der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Bad news entertainment. 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 Guten Abend, das ist das Juniradio. Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Es ist 18.04 Uhr. Und es ist heute mal wieder überhaupt nichts passiert oder zumindest nichts so Wesentliches, das überschatten würde, was am Montag im Spiegel stand. Da gibt es nämlich ein Interview mit Katrin Göring-Eckardt. Das ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Ich meine, Katrin Göring-Eckardt ist also schon der Name. Eigentlich erstaunlich, dass man mit dem Namen Göring schon wieder politikfähig zu sein scheint in Deutschland. Egal. Aber was da steht in diesem Interview, das ist überschrieben mit "Ich kann Strümpfe stricken". Das haben wir gleich. Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Spiegel. Was heißt für Sie Lebensqualität? Göring-Eckardt. Persönlich vor allem die Freiheit der Entscheidung über das, was das Leben ausmacht, auch jenseits der üblichen Muster. Oder nehmen Sie zum Beispiel den rasant gestiegenen Umsatz von grünem Tee im Vergleich zum aufputschenden Kaffee. Was mir als also Raucher, Kaffeetrinker und was weiß ich nicht noch alles wirklich, also dieses Ressentiment jetzt nicht nur gegen all das, was wir ja schon in den vergangenen Wochen hier immer um 18 Uhr versucht haben zu diagnostizieren, sondern mittlerweile bis hin schon zum Ressentiment gegen den aufputschenden Kaffee. Sei doch kein, es gab da auch so ein deutsches Volkslied, nennt man das, glaube ich mal, ich weiß nicht. Spiegel jedenfalls. Und der Boom beim nachhaltig wirkenden grünen Tee ist ein Erfolg grüner Politik. Göring-Eckardt. Das ist ein Beispiel dafür, dass für viele Lebensqualität eine größere Rolle spielt. Und es gibt unter jüngeren Leuten eine neue Wertediskussion. Man besinnt sich auf Familien. Wenn man sich in Berlin am Prenzlauer Berg umschaut, dann stellt man fest, dass es für die jungen Leute, die sich selber für hip halten, inzwischen dazugehört, dass man Kinder hat. Und ich meine, wo man dann ja schon, also wenn man sowas liest von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, wo man dann schon bedauert, also ich meine, als ich das heute Morgen jemandem vorgelesen habe, dieses Stück, meinte der auch nur so, Kettensägen-Massaker, sodass man dann irgendwie wirklich, wirklich bedauert, dass zumal ja jetzt Revolution als ein wirklicher politischer Begriff oder einen, weil das oder als ein Ereignis für absehbare Zeit nicht mehr auf dem Programm steht in Deutschland. Außer jetzt natürlich sowas wie friedliche Revolution, was wenn man sich das nochmal überlegt, friedliche Revolution, was ja ein eigentlich noch viel größeres Begriffsverbrechen ist oder wozu die Deutschen halt Unwort sagen, als es smarte Bomben sind oder intelligente Raketen oder diese ganzen Peacekeeping-Missions der Amerikaner, diese friedliche Revolution, dass man auf jeden Fall das nicht absehbar sein von Revolution und das nicht Sinn machen, diesen Begriff zu verwenden in Deutschland, dass man das schon allein aus dem Grund bedauert angesichts dieses Interviews, weil diese rhetorische Figur, also was man ja früher in den 70ern und noch in den 80ern sagte irgendwie, also wer nach der Revolution als erstes drankommt, das ist so und so, weil diese rhetorische Figur nicht mehr zur Verfügung steht. Die man in den 70er Jahren sofort gebraucht hätte angesichts des solchen. Ich meine, wir haben das ja alle gesehen, das fing ja 95 eigentlich schon an, die Boten des Unheils, das sagt man noch anders, wie sagt man das, ich komme nicht drauf, Musik. All aboard the Orient Express. White light flashes, spot the girl in the technicolor dress. She's from downtown Rio, she got the Tampa Land address. What are they looking for behind the rubber door? Donna, Grace, and Rudy. Destination Julie is the Houston holiday. Everybody rode on the caravan. He rode in his silver chains from the Crystal Cities to Japan. They learned the Megaton boogie in the jungle prairie sand. What are they looking for behind?
outside the iron door. Ask Donna Grace and Rudy, 'cause Destination Judy is the Houston holiday. Yeah, holiday. Red doors are leading nowhere. When we said goodbye.
Red doors leading nowhere. Guten Tag, Angriff der Gegenwart, übrige Zeit. Mir fällt es nicht ein. Diese, wie nennt man das, diese Vögel, die zum Beispiel jetzt Unheil ankündigen, die Krähen des Unheil, keine Todesengel, sagt man auch nicht, aber was, also diese Dinge, die etwas anzeigen, was übel ist. Wir sind nicht ausgeschlafen. Dieses, was man 95 spätestens im Prenzlauer Berg ja merkte, irgendwie, dieses massenhafte Auftauchen von Kinderwagen, wo die und eben auch diese Familie, die da von der Frau Göring-Eckardt so hochgehalten wird, dieses, wie sie funktioniert, dass die Frau unten Kinderwagen schiebt, der Kinderwagen ist vorne voll mit dem Kind und hinten voll mit frischem Obst, was von einem Sommer auf den anderen auf einmal im Prenzlauer Berg im Unterschied zu Bier, Dosenbier, Flaschenbier und Tütenbier irgendwie erhältlich war an jeder Ecke, die mit frischem Obst und Gemüse unten den Kinderwagen schiebend die Straße entlang und oben aus der Dachgeschosswohnung winkte schon der Vater mit Mobiltelefon am einen Ohr, winkte ihr so zu und sie machte unten den Einkauf. Das kündigte sich ja schon lange an. Nur aber eben jetzt, wo wir bei der friedlichen Revolution waren, es gibt schon tausend Gründe und einer dieser ist, also an einem dieser Gründe hält Partner gegen Berlin ja auch immer so fest, dass obwohl die Ostseite der Mauer natürlich irgendwie eine Schande war, und das kann man schwer bestreiten, war die Westseite der Mauer natürlich ein Glücksfall, nicht wahr? Und der, also für ganz viele Leute aus dem Westen war das natürlich eine Katastrophe, diese friedliche Revolution, weil sie in Berlin das einzige Bauwerk vernichtet hat, was die Berliner und als Berliner dann auch die Deutschen irgendwie, die Gesamtberliner irgendwie, wenn an den Holocaust nicht erinnert hat, dann doch immer ihnen so im Wege stand. Das war ja eigentlich schon das, obwohl es zu einem ganz anderen Zweck errichtet war, aber es war doch immer so ein Bauwerk, was man nicht erklären konnte, ohne nochmal zu sagen, Auschwitz irgendwie, diese Westseite, also wenn man nach den Gründen und so, warum es diese Stadt gibt, bla bla. Aber jetzt, so sehr man dieser friedlichen Revolution irgendwie dann immer die Schuld, also dass das gerade so ein Unglückspunkt gewesen wäre. Ich lese jetzt hier im Spiegel, das steht ja vorne natürlich dann auch, wie das sich für ein Interview gehört, die Biografie also so eine Kurz-Bio von Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag drin, und da steht halt, Katrin Göring-Eckardt wuchs im thüringischen Friedrichroda auf und studierte Theologie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Ich meine, ich sag das nochmal, also studierte Theologie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Also ich meine, da wird es dann irgendwie klar, die DDR, die hatte echt verschissen schon vorher. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist heute Musik, wo im Titel des Songs, des Albums, des Artists, was auch immer, Bad News drin vorkommt. Bis auf das Stück von Stella, was wir am Anfang gehört haben, ist das eigentlich nur ein Album von Kim Foley, nämlich Bad News from the Underworld. Das kann auch anstrengend sein. Von gestern war noch übrig geblieben der Zettel, auf dem stand nochmal Arbeitsteilung. Ich weiß nicht, das kann man vielleicht auch ganz kurz sagen. So ein Radio wie dieses, was nicht arbeitsteilig hergestellt wird, also ich meine Arbeitsteilung immer als so ein historisch so eine der der Fehler von wie Arbeit organisiert ist, so, dass also diese Spezialisierung und niemand weiß von und so, keine Ahnung. Das ist natürlich am Ende der Arbeitsteilung, wenn jetzt das Juniradio eine der Dinge sind, die am Ende der Arbeitsteilung, nach der Arbeitsteilung nicht arbeitsgeteilt stattfinden, dass das natürlich auch kein Vergnügen ist. Das lässt sich eigentlich schon in diesem Satz zusammenfassen, dass man immer so schlecht die Nachrichten vorbereiten kann, wenn man was programmieren muss und so schlecht telefonieren kann, wenn man gleichzeitig E-Mails schreibt und alle diese Dinge und dass dieses Universalspezialistentum, was letztlich immer nur so Stümperei ist, dass das auch nicht das ist dann alles zum Thema Arbeitsteilung, Musik.
It's an ancient face. It's a sort of a real face. My left face on the factory floor. Nothing hurts me anymore. Said the face on the factory floor. For a million years I've known the score. Said the face on the factory floor. Said the face. I said to the face. I am the face, you are the face, we are the face, they are the face. Every face in the crowd. I'm the face. He thinks he's the only one who feels the pain.
Und jetzt gibt's noch eine andere Sache, die ist übrig geblieben von einer der vergangenen Sendungen, nämlich ich hatte den, also das sind die Nachrichten im Juniradio 104,1. Und die Nachricht wäre nämlich die Nachricht, wie H&M eigentlich die Textilien herstellt, die sie zum Beispiel jetzt auch in New York seit ein paar Jahren in den H&M-Geschäften verkaufen. Und ich habe, das Ding ist halt, ich habe das wirklich nur gehört und ich habe es nicht geschafft, aus Faulheit und Unvermögen das verlässlich nachzurecherchieren. Aber was ich gehört habe, ist eben, wie das jemand erzählt hat, der das selber sicher nachrecherchiert hat, aber ich kann auch nicht mehr mit Sicherheit mehr sagen, wer das war, dass das gar nicht mehr bei H&M so läuft, dass sie einfach billig in Südostasien die Sachen, diese H&M-Hosen, die du trägst, herstellen von Kindern oder, wissen wir ja alle passiv irgendwie, und dann halt mit so einem Frachter nach Nordamerika schicken, wo das Zeug verkauft wird, sondern dass H&M zu einer Produktionsweise übergegangen ist, die so aussieht, dass in Südostasien vor allem die Schiffe vor Anker liegen, die nicht etwa mit den in Südostasien produzierten Waren beladen werden, sondern sowohl mit den Rohstoffen, die zur, also keine Ahnung was zur, ich bin jetzt kein Textilexperte, aber mit dem Zeug, aus dem die Stoffe irgendwie, aus dem die H&M-Sachen gemacht werden und zugleich beladen werden mit den Arbeitskräften und dass diese H&M-Sachen dann während dieses Schiff von Südostasien oder diese Schiffe von Südostasien nach zum Beispiel Nordamerika unterwegs sind, dass die auf diesem, während des Transports erst produziert werden, was ein irrsinniger Vorteil zu sein scheint in puncto, also einerseits natürlich Kosten, eben vor allem wegen Arbeitsrecht. Also Leute, die auf einem Schiff in internationalen Gewässern unter der Fahne von einem Land, was keine Ahnung, die da die H&M-Hosen zusammennähen, die so billig sind, auf einem Schiff ist es halt so irrsinnig schwierig zu kündigen oder die Gewerkschaft anzurufen oder. Ich weiß halt nicht so genau, also mir ist das immer dann eingefallen, wenn Leute so behaupten, ah, Guantanamo ist jetzt so das Top-Beispiel für die neuen Raum- und Kontrollregimes irgendwie, dann finde ich, dass diese Schiffe, weil ich meine, ganz viele der Leute, die in den USA in den letzten 2 Jahren so verschwunden sind, das sind über 1000, also für unbestimmte Zeit an unbestimmten Ort verbracht worden sind, da sitzt ja die Mehrzahl davon nicht auf Guantanamo, sondern auch eben so auf amerikanischen Kriegsschiffen, die irgendwo vor North Carolina dümpeln und diese Grenzen, die überall neu entstehen im Innern, das sind ja ganz oft eben auch diese Seegrenzen. Ich wüsste jedenfalls gerne, ob das tatsächlich stimmt mit H&M und dem Produzieren während des Transports und wer mir da weiterhelfen kann, könnte anrufen hier. Damit nicht dauernd das Telefon klingelt, würde ich es dann gerne schwieriger machen und sagen, guck doch auf unserer Website www.juniradio.net die Studiotelefonnummer nach und ruf dann hier an. Gut, und das ist nochmal Musik.
Satisfaction. Satisfaction. They go to guarantee. Hey, they say Betty is cool, but Betty's so cool to me. Eh, eh. Do you like that, Betty, or is that crap?
Crap.
Then you like it. How many pounds of dog shit is on the streets of New York every day? Is it 900 tons, Betty?
1,000.
1,000 tons of shit. Well, you gotta talk about something when you're in love.
Carrots.
Betty.
Carrots.
See you in the snuff movie.
Bye.
Don't say bye. Just say why. Mm. Betty.
Cucumbers?
Mm-hmm. Betty. Fred. Oreos, Betty.
Spell that.
Oreos. Oreos.
Dumb. Spell Ohio backwards.
Oreos. Oreos.
Spell wow Oreos, backwards.
Oreos. Oreos.
Spell
Oreos.
No backwards.
Oh,
Fred
Oreos.
Loves.
Betty. Oreos.
Are you ready, Betty? Don't interrupt me.
This is bad news from the Underworld, ein Album von Kim Foley. Das ist noch im Handel erhältlich. Rettet die Musikindustrie. Kauft euch das vielleicht, wenn es euch sehr gut gefällt. Und das andere, was noch übrig geblieben ist und worum es heute gehen wird, ist, und das steht immer in Anführungsstrichen bei uns, geistiges Eigentum, Intellectual Property. Das ist erstmal etwas Altes, ein altes und bekanntes Problem, und dann ist es aber auch ein völlig neues und vielen noch völlig unbekanntes Problem. Ich habe mir das oder einiges nochmal gestern erklären lassen, ganz und gar zufälligerweise, weil ich eigentlich nur weg wollte aus dem Radio und dann ins WMF gegangen bin, und da gibt es anscheinend sowas wie eine neue Veranstaltungsreihe im WDF, die Christian von Börjes organisiert irgendwie, die anscheinend jeden letzten Mittwoch im WMF ist, sowas wie die Weiterentwicklung von Microlounge vielleicht, was es früher mal gab im WMF, ich habe keine Ahnung, was der vorhat, aber das scheint jeden letzten Mittwoch zu sein im WMF, und da kann man hingehen. Und gestern ging es halt nicht um Tanzen, sondern um Copyright. Und das erste Copyright war anscheinend der Code of Anne oder so ähnlich, Anfang des 18. Jahrhunderts, so 1710 drumherum in Großbritannien, wo es halt darum ging, dass der Nachdruck von Büchern, also nicht etwa das Aufführen oder das Rezitieren von Büchern oder so, sondern nur der Nachdruck von Büchern, für 14 Jahre untersagt blieb. Also dass es ein Recht für den Autor gab, 14 Jahre lang sein eigenes Recht auf Nachdruck zumindest seiner Bücher zu unterbinden oder selber zu kontrollieren. Und dann gab es noch ein weiteres Gespräch gestern Abend, das war dann nämlich, das entzündete sich an der Frage, wie aus diesem, jetzt rein begrifflich erstmal, wie aus dem Copyright, wie es ja das Englisch-Amerikanische ist, das wird, was im Deutschen halt immer Urheberrecht heißt. Und ich dachte halt im ersten Moment wegen des Begriffes Urheber, weil das ich dachte halt gleich, mein Gott, das ist ja irgendwie so Hegel irgendwie. Und dann hat mir jemand erklärt, dass nämlich die Person, die das preußische Urheberrecht nicht ganz unmaßgeblich konzipiert hat und die vor allem geholfen hat, das auch außerhalb Preußens durchzudrücken, das war niemand anderes als der damalige preußische, ich weiß nicht, was man heute, würde man vermutlich sagen, Justizminister oder so, das war anscheinend jedenfalls niemand anderes als tatsächlich persönlich Hegel. Und ich meine, die Argumente gegen Hegel sind irgendwie zahlreich, aber da kommt anscheinend echt noch eins dazu, so der preußische Urheberrechtsurheber. Da wir nur eine Stunde haben, kommt jetzt statt des, und von der auch gar noch nicht mehr so viel, kommt jetzt statt des 19. und 20. Jahrhunderts, was man natürlich, das könnt ihr sicher irgendwo nachlesen, oder ihr jedenfalls überspringen wir das 19. und 20. Jahrhundert, wie das immer gemacht wird, und eigentlich ist das zu kurz, aber na gut, nur eine Stunde. Das ist wie beim richtigen Radio. Ja gut, wir können jetzt was erzählen, aber wir haben keine Zeit und wir spielen Musik.
Talk dirty, talk dirty, talk dirty.
We wait for news from the coast. We're in the heartland. We're in Middle Slime, USA. And all we see is images. Black, gray, white. Did you hear what happened tonight? What happened?
Und springen also ganz direkt in die Gegenwart, deren Angriff auf die übrige Zeit das hier ist. Die Nachrichten von Partner gegen Berlin im Juniradio 104.1, www.juniradio.net. Das Telefon war die ganze Zeit nicht angesteckt, jetzt ist es irgendwie anscheinend drin. Was ist also heute das Problem? Das ist ganz kurz gesagt, dass sich das Eigentumsrecht, beginnt in den USA, aber längst auch in Old Europe, auf Bereiche auszudehnen beginnt, in denen Besitzverhältnisse zuzulassen noch vor 15 Jahren absolut undenkbar gewesen wäre. Das geht dabei nicht nur um Copyright, sondern vor allem um Patentrechte, da man mittlerweile auch Algorithmen, Software und so weiter patentieren kann, sowie Business-Methoden. Also es gibt immer so als ein berühmtes Beispiel dieses One-Click-Shopping. Das ist, wenn zum Beispiel jetzt Apple in dem iTunes, von dem im Hintergrund die Musik läuft, jetzt auch noch einen Shop eingebaut hat, in dem man für 99 Cent Musikstücke kaufen kann. Das geht halt so, man drückt auf einen Knopf, und da man vorher seine Kreditkarteninformationen eingegeben hat, bla bla bla, ist man mit einem Klick, hat man das Stück gekauft. Kauft und das lädt sich dann so runter. Dieses Verfahren des One-Click-Einkaufs, das hat allerdings, dafür muss Apple Lizenzgebühren an Amazon zahlen, weil die sich das Verfahren mit einem Mausklick auf einen Knopf oder sowas, einen Einkauf zu tätigen, statt wie vorher noch mit dreien oder so, hat patentieren lassen, und deshalb gehört das jetzt tatsächlich Amazon. Oder das ist halt immer nur so dieses Paradebeispiel für den absoluten ne, ich weiß nicht, Irrsinn oder so, das vornehmlich amerikanischen, aber eben tendenziell auch europäischen Patentsystems, jetzt habe ich vor zwei Tagen gelesen oder so, dass eine amerikanische Firma hat sich patentieren lassen, das Verfahren, DVDs zu verleihen mit pauschaler Leihgebühr. Also eben nicht für jede einzelne DVD, die verliehen wird, eine einzelne Leihgebühr und dann eventuell Überziehungsgebühr, bla bla bla, sondern man zahlt einmal eine Pauschale und dann kann man so viel leihen, wie man möchte, also eine monatliche Pauschale oder so. Wer jetzt also selber vorhätte, so einen Betrieb aufzumachen, ich vermiete DVDs und ich verleihe die nicht Stück für Stück, sondern ich lasse eine Pauschale zahlen und dann verleihe ich die umsonst oder so, der wird in Zukunft Lizenzgebühren an, wie heißen die? Weißt du das, wie die? Netflix oder so? Eine amerikanische, was heißt amerikanisch, es können halt wirklich genauso gut eine französische oder sonst wer sein, der wird das nicht mehr können, ohne es zu lizenzieren, weil das geistige Eigentum, also diese Idee, das zu machen, das geistige Eigentum einer Firma ist. Und ich meine, das vermutlich augenfälligste und dann irgendwie, wenn man krass sagt, das krasseste Beispiel ist natürlich, dass ein Großteil der Flora und Fauna der Südhalbkugel der Erde mittlerweile geistiges Eigentum von einer ziemlich überschaubaren Handvoll von Pharma- und Biotechnologie-Konzernen geworden ist. Was ist also heute das Problem? Das Problem ist dazu eben noch zugleich, dass sofern es um die Produkte der Kulturindustrie geht, also Filme, Bücher, Platten, das will ich doch eigentlich gar nicht wirklich, dass in dem Maße, wie diese Kulturprodukte nicht mehr in analoger, sondern immer häufiger in digitaler Form vorliegen, also auf eine Weise technisch reproduzierbar und distribuierbar geworden sind, dass es Walter Benjamin die Sprache verschlagen hätte, dass in diesem Maße eben die Knappheit, der Mangel, der jedem Markt zugrunde liegen muss, sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Das muss man vermutlich genauer sagen. Es gibt Telefon- und Glasfaserleitungen überall, so in der Erde oder keine Ahnung. Es gibt auch Satelliten und Wireless, bla bla, an deren Enden aber Millionen von Computern angeschlossen sind. Daran lässt sich nicht mehr so leicht was ändern, weil fast sämtliche oder wirklich ein Großteil der Arbeits- und Wirtschaftskreisläufe im Norden und Westen und Osten der Welt davon abhängen. Also diese Leitungen, wenn man daran was, diese Leitungen verrotten zwar irgendwann, aber die verrotten halt nicht so schnell. Das dauert vermutlich mindestens 50 Jahre. Die nächsten 50 Jahre sind die schon da. Und die Rechner sind angeschlossen an deren Enden. Und zugleich gibt es eben bestimmte Technologien und Protokolle, sei es jetzt Gnutella oder Freenet oder File-Sharing, Peer-to-Peer, die einerseits offen zugänglich sind, also deren Code offen zugänglich ist, und andererseits eben im Unterschied zu sowas wie Napster, was ja vielen bekannt ist, die Frage File-Sharing, also Datenaustausch von Punkt zu Punkt, von Personen zu Personen, Peer-to-Peer, nochmal ganz anders beantworten, nämlich mit einer Architektur, die ohne zentrale angreifbare Knoten auskommt, die perspektivisch zumindest keine Server-Client-Unterscheidung mehr kennt. Also ich bin jetzt hier so ein Kundenprogramm und das mich bedienende Programm ist irgendwo anders, sondern die nur noch so aus so Servants besteht, die Server und Client in einem sind und stattdessen eben wirklich nur noch Daten zwischen Herrn A und Frau B verschieben, inklusive der Suchanfragen, inklusive Optionen für Verschlüsselung und Zwischenspeicherung, sodass auch wieder perspektivisch man noch nicht mehr wird sagen können, wer eine bestimmte Datei, sei es jetzt The Matrix Reloaded, hier geht jetzt der Matrix-Bildschirmschoner an, oh nein, The Matrix Reloaded oder Harry Potter oder Photoshop, was für eine Datei auch immer, wer diese Datei gerade hostet und besitzt und verteilt und vertreibt, weil die Daten halt selbst über das ganze Netzwerk verteilt sind und dazu noch verschlüsselt. Und das ist also jetzt das Beschriebene ist also eine Technologie, die aus physischen Leitungen besteht, plus halt die Protokolle für File-Sharing und die kriegt man halt nicht mehr so schnell weg. Es gibt einen Paper von ein paar Leuten von Microsoft von, glaube ich, letztem Jahr oder so. Wer nach Darknet-Paper sucht im Internet, der wird das auch ziemlich schnell finden. Also Darknet ist jetzt deren Bezeichnung, deren Begriff für diesen ganzen File-Sharing-Verkehr, was ja kein ganz schlechter Begriff ist vielleicht, das Darknet, wo Microsoft halt oder die Leute für Microsoft, die das irgendwo in Berkeley oder keine Ahnung, auf jeden Fall an der Universität an der Ostküste, ich keine Ahnung, sie haben es auf jeden Fall irgendwo mal auf einer Konferenz vorgetragen und dafür geschrieben, wo die halt feststellen, wir können technologisch die Benutzung dieser Netze ein ganz klein wenig ungemütlicher machen für einige Leute, aber letztlich würden wir nur mit ungeheuer großem Aufwand den Aufwand der File-Sharing-Benutzer, der Leute, die Gnutella, Kazaa, keine Ahnung, was die Leute benutzen jetzt zum großen Teil, nur mit ungeheuer großem Aufwand den Aufwand der File-Sharing-Benutzer ein ganz klein bisschen größer machen. Das heißt, die Conclusion davon ist, wir bekommen das nicht weg. Und diese Technologien, die Telefonleitungen plus die File-Sharing-Protokolle, die weisen halt in dem Maße, wie sie es halt ermöglichen, dass alle Daten, Kulturindustriedaten zwischen allen, die Computer haben und genug Bandbreite, das sind jetzt beides irgendwie nur Untermengen, aber so. Aber diese Technologien weisen in dieser Untermenge irgendwie ziemlich eindeutig in Richtung einer Form von Sozialismus. Und ich meine, es sind gewiss nicht die ersten Technologien, die in ihrer Anfangsphase in Richtung Sozialismus weisen. Und dieser Digitalsozialismus, der heute entsteht und bereits entstanden ist, ist bestimmt auch nicht der beste Sozialismus oder so. Also einmal, wie gesagt, betrifft er nur die jungen weißen Männer des Nordens mit des Bürgertums irgendwie. Und andererseits betrifft er jetzt erstmal hauptsächlich nur die Sphäre von Kultur und Softwareprodukten oder so. Ich meine, jetzt zum Beispiel erstmal mal hier. Ja, guten Tag, das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit im Juniradio auf 104.1. Es ist 18.30 Uhr. Zum Beispiel Barlow, der, wo wir gerade bei den weißen Männern des Nordens waren, der die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace geschrieben hat vor Jahren, in den 90ern, der hat kürzlich gesagt, als er zuletzt in Berlin war, er hätte sich so gewünscht, dass er, also jetzt, die oder seine Alternative, wenn es diese Digital Restrictions Management, diese ganzen Angriffe auf den freien Datenaustausch nicht gäbe, dann er hätte sich so gewünscht, den Afrikanern, das hat er wirklich so gesagt, den Afrikanern die digitale Universalbibliothek zu bringen. Und ich meine, das kann man sich dann vorstellen, weil das ist die digitale Universalbibliothek, glaube ich, ist echt nicht im Moment jetzt so das Hauptproblem da. Also Barlow steigt in Lagos oder in Nairobi oder so aus dem Flieger mit seiner digitalen Bibliothek unterm Arm und kann sich das hier so vorstellen. Und er wird halt feststellen müssen, wo auch immer er hinkommt, die sterben da leider gerade noch mehr, als sie an fehlender Bildung leiden oder so, sterben die erstmal gerade massenhaft an Hunger und an AIDS. Und zwar tun sie das auf einer ganz anderen Flanke des Krieges um geistiges Eigentum, weil nämlich amerikanische und europäische Konzerne Riesengewinne damit machen, das Angebot an billigen Nahrungs- und Pharmatechnologien knapp zu halten und deshalb eben in diesen diversen Süden der Erde, das kann von mir aus auch Südamerika sein, alle Versuche oder Asien oder so, alle Versuche bezahlbare Ernährungs- oder Gesundheitsprogramme zu kopieren, die diese Konzerne des Nordens geistig enteignen würden. Das heißt, die schicken dann ihren Anwalt, wenn es darum geht, Generika herzustellen zur Bekämpfung von AIDS zum Beispiel. Das würde sie geistig enteignen, wie man das dann so sagt. AIDS ist ein gutes Geschäft und überall dort, wo sich AIDS so völlig hoffnungslos verbreitet, ist das Bedürfnis nach Madonna-MP3s oder der digitalen Universalbibliothek von Barlow erstmal gering oder es ist zumindest erstmal irgendwie zweitrangig oder es könnte nicht das Einzige sein, was einem zu diesem Thema einfällt. Und dann eben, wo wir bei, also Sozialismus, und eben auch so ein Sozialismus, der dieser File-Sharing und freie Computer, freie Software, freie offene, keine Ahnung, Sozialismus, das andere, was natürlich eine Einschränkung wäre. Ich meine, jetzt haben auch Leute wie Richard Barbrook immer, die haben Cyberkommunismus gesagt und Leute sind, glaube ich, ein bisschen immer schnell mit diesen Begriffen. Das die andere Einschränkung wäre halt, dass das bestenfalls so ein Regionalsozialismus wird, weil die Frage der Arbeit nirgendwo gestellt wird. Das ist das, was ich meine, wenn ich immer Linux-Pinguin sage, also dass der Linux-Pinguin das eigentliche Wappentier der Kontrollgesellschaften und der Kontrollgesellschaften ist und eben nicht die Schlange. Also das Modell von Open Source, das ja den Computersozialismen und auch den Peer-to-Peer- und File-Sharing-Technologien als Arbeitsweise zugrunde liegt und eben als Produktionsmethode ist, um zu dieser Software zu kommen, dass das als Alternative zum Fordismus, so als ein postfordistisches Nachfolgemodell und Alternative zu Microsoft und was auch immer dann angeführt wird, dass es eine Organisation von Arbeit vorschlägt, die wirklich ganz direkt wieder in den Feudalismus zurückführt. Also ich meine, Linux wird in Familienbetrieben in Norditalien hergestellt. Also sozusagen. Aber eben genau dieses Modell. Es ist völlig informell, ohne irgendwelche Rechte, ohne irgendwelche Arbeitszeiten, ohne irgendwelche Bezahlung, ohne irgendwie alles. Das ist jetzt natürlich nicht exakt Feudalismus und Familienarbeit, aber eben so ein Update davon. So ein ziemlich grauenerregender Kommunitarismus unter Netzbedingungen, so Hippies. Ich dachte das beim Bootlab hier halt auch schon mal, also Bootlab Ziegelstraße 20, von wo aus das Uniradio gesendet wird, wenn man das beobachtet, weil das ja vor allem, wenn irgendwas gut daran ist, ist es ja dieses offen zur Schaustellen der Freuden und Verheerungen dieser neuen Arbeitsverhältnisse, dieser, was man Netzarbeit nennt, so dass ich vor einiger Zeit mal dachte, dass man sagen könnte, Bootlab ist der Computerbauernhof in Mitte, so betrieben von digitalen Selbstversorgern. Das ist halt dann nämlich echt nicht nur lustig. Oder Hans-Christian Dani, der morgens die Presseschau gemacht hat, manchmal um 10, hat geschrieben einen Text, der heißt Linux, eine gut aussehende Technologie des Neoliberalismus. Und da steht dann auch vieles nochmal drin davon. Das kann man auch suchen im Netz. Linux, eine gut aussehende Technologie des Neoliberalismus. Okay. Sozialismus waren wir. Einer der Vektoren dieser Sozialismen jedenfalls. Also die Perspektive, dass alle auf Personal Computern gespeicherten Daten, also tendenziell alle, dass die tendenziell allen gehören, mit diesen Einschränkungen, die wir gesagt haben, die natürlich das ganze Unternehmen ein bisschen kleiner macht als die Leute, die das für eine Revolution halten oder so. Aber dieser Vektor, dass die Leute über ihre Daten verfügen und dass die ziemlich und dass das sowohl erworbene, gestohlene, selbstgemachte und so weiter Daten sind, ganz egal, völlig unabhängig von diesem ganzen Quatsch über den Autor und das Werk, bla bla bla, dass alle diese Daten auch potenziell von so vielen Leuten jederzeit kopiert und selbst benutzt und weiterverwertet werden können, das ist halt ein Punkt, der nicht ganz uninteressant ist. Und das hat, um das jetzt nochmal zu sagen, das hat nicht so sehr eine sozialrevolutionäre Basis oder so, sondern es ist eine sehr handfeste technologische Grundlage, auf der diese Situation entstanden ist. Mama, well, no, what's on my mind? You make me feel the way I do. I can't hold on to you. That was another space and time. Say we're going to the zero, zero.
Zero, zero.
Anti-hero, zero, 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 zero.
Ich kann Strümpfe stricken, Katrin Göring-Eckardt im Gespräch über die kommenden Reformen. Das ist echt der Spiegel von dieser Woche, liegt hier immer noch. Das ist echt so unglaublich. Wir waren jetzt bei dem, also nochmal erklärt, das, oder was heißt erklärt? Ich meine, wie gesagt, das hat nicht so sehr, also die Grundlagen für diese Situation, in der so viele Daten auf einmal so ungehindert zirkulieren, ist vermutlich wirklich mehr eine Technologie, oder zumindest nicht zu vergessen, dass es eine technologische Grundlage ist und nicht so sehr es nur darum ginge, den Willen der Leute zu brechen, die Musik von A nach B verschieben und von B nach A und so weiter, sondern dass es bei einem Kampf dagegen eben auch darum ginge, diese technologischen Bedingungen zu ändern, unter denen das geschieht. Und das ist sehr schwierig. Und an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, kommt eben das Update von, also ein Update dieses Konzepts von dem von mir jetzt total unzureichend am Anfang erklärten Konzept von geistigem Eigentum ins Spiel. Also der Versuch, diesen freien Datenaustausch zu unterbinden und den wieder in einen freien Markt zu verwandeln, das heißt in den Handel von Waren, der ohne Eigentum und Knappheit nicht in Gang kommt und nicht funktionieren kann. Und das ist halt technisch echt einfach nicht zu machen. Das Unterbinden von weil eben diese Telefonleitungen da sind und diese Protokolle nicht ganz so einfach, also ich meine, nicht ganz so einfach zu wegzukriegen sind. Also letztlich, man kann es vermutlich überall genauer studieren, aber letztlich ist das Unterbinden von File Sharing, also nicht nur das Brechen dieses oder das das Runterfahren der Nachfrage nach diesen ganzen Daten, Kulturdaten und Softwaredaten aller Art, sondern eben auch das Verbieten, Abschaffen und technisch unmöglich machen dieses Datenaustauschs, das ist unterhalb von Polizeistaat nicht zu haben. Und genau dieser Polizeistaat ist gerade im Entstehen, und das sage ich jetzt als jemand, der eigentlich nie Polizeistaat sagt und der das für, also der Herr Getty, das ist der Enkel von Paul Getty, der ist zwar ein Ölmilliardär, der Enkel heißt Mark Getty und dem gehört die zweitgrößte, das zweitgrößte Bilderarchiv der Welt. Der sagt diese Woche im Spiegel, sagt er, geistiges Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Und ich meine, das ist eine klare Ansage, das heißt halt einfach Krieg. Also genau in einer Reihe mit diesem War Against Drugs aus den 80ern und dem War Against Terror, jetzt eben der War Against Piracy. Das ist wie die beiden anderen auch, das ist eben kein Krieg, der mit Armeen geführt wird, nur selten jedenfalls, sondern von diesen ganzen neuen Polizeien, die überall stehen. Und ich meine, Februaraufstand 1917, die Aufzeichnungen von fucking Bildschirmschoner, von Trotzki, habe ich heute Morgen nochmal gelesen und da, also ich meine, die Arbeiter von Petrograd, die diesen Februaraufstand 1917 gemacht haben, die wussten halt schon 1917, dass die Armee nicht das Problem ist, sondern das Problem der Feind, das ist die Polizei. Und diese komische, also es ist ganz interessant zu was heißt interessant? Ich meine, es ist vielleicht nicht ganz unwichtig, zu beobachten, wie dieses Konzept der Polizei sich auf so viele, also eben parallel zu der Verschiebung, die sich im Konzept der Grenze irgendwie so, die so deutlich wird, dass diese Grenzen, dass genauso wie diese Grenzen, die nicht mehr einfach nur fest umrissene, zusammenhängende Gebiete umgrenzen, sondern sich so durch alle möglichen Inneren von Sachen, die eigentlich vorher nur umgrenzt waren, zu ziehen beginnen, also Bahnhöfe als Grenzen und so weiter, dass eben auch dieses Konzept der Polizei als ein von der Armee eigentlich unterschieden ist irgendwie, dass das immer mehr verschwimmt und so ganz eigentümliche neue, also diese Polizeikriege und dieses Policing als eine Weltinnen, all dieses, dieser Weltinnenpolitik, dieser Komplex. Anyway, dieser Krieg gegen die Piraterie, also der Krieg um geistiges Eigentum, um die Biosphäre des Südens und um das bitteschön Gewinn erzielen können aus vielleicht jetzt heutzutage noch in Indien oder so kopierten Microsoft-Produkten oder in China nachgebauten, vermutlich die Handtaschen und Uhren sind das geringste Problem, aber nachgekopierten Filmen, keine Ahnung. Der Krieg um, und ich meine, wenn man in Kuba ins Kino geht zum Beispiel, dann sieht man auch, das erste Bild ist immer not for resale, not for Aufführung und so, und dann läuft halt die kopierte Videokassette in Kuba im Kino. Also ein schönes Kino, also so. Also dieser Krieg um geistiges Eigentum, der entspricht halt eigentlich noch viel mehr dieser Losung von Infinite Justice als der Krieg gegen den Terror, wo man ja jetzt schon sieht, wo der Krieg gegen den Terror dann auch doch wieder finit zu werden beginnt. Aber natürlich geht es auch bei diesem War Against Piracy, wie schon beim Krieg gegen Drogen, geht es natürlich kein Stück darum, diesen Krieg zu gewinnen, sondern es geht vielmehr darum, den Zustand dieses Krieges zu installieren und möglichst dauerhaft aufrechtzuerhalten. Also all diese Ausnahmeregelungen, die ein solcher Krieg ermöglicht, zu permanenten Ausnahmen zu machen. Jetzt kommen hier gerade mächtig neue Nachrichten rein. Wir machen mal Musik.
They've gone balls up against the wall of double gender sweet surrender. Satan's sleaze, Levi's and grease means mom's burden with a pleasure chest. Gator hogs like wild dogs breaking all the rules we pass the dance. Bad news in the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news. Bad news. Bad news.
Bad news. Bad news wird gerade berichtet vom Haushalt 2004, was nämlich Bad News für Rentner, Bauherren und Pendler, denen wird irgendwie, denen drohen Einschnitte. Wen auch immer das interessiert, also da ich weder Rentner noch Bauherr noch Pendler bin, noch ist auf einen dieser drei Zustände jetzt ganz unmittelbar abgesehen hätte, also Rentner, Bauherren und Pendler. Problem. Das waren jetzt die Meldungen von dieser Minute.
Oh, there must be a lot of rock critics here. That's bad news anytime. Bad New York rocker, bad slash magazine. You're as old-fashioned as downbeat. The fag hags of the world hate you. And you probably think Jethro Tull invented rock and roll. Something dumb like that. It's bad news. Bad.
Ja, jetzt hatte ich vorhin schon mal so lange so komisch rumgezögert, weil einem natürlich in dem Moment, wo man versucht, dieses mit dem geistigen Eigentum zu erklären, einem natürlich total die Zwickmühle klar wird, in der man da steckt, dass man nämlich einerseits versucht, das für einen, und dann klingelt das Telefon, geht's da um H&M? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es klingeln lässt? Es geht bestimmt um H&M und jetzt gehe ich nicht dran. Mann, wie gemein. Echt blöd. Vielleicht nochmal anrufen in 10 Minuten. Ja. Hallo. Bis 7. Ja. Ja, ist gleich zu Ende. Ich glaube, das ist das letzte Mal. Du brauchst ihn nicht hoch zu. Ja, ist schade, nicht? Ja. Danke. Tschüss. Ich finde es halt wirklich. Also, ich hab's. Einmal ist es aus Versehen passiert oder so, aber ich finde es eigentlich viel besser, dass man. Weil wenn man den Anrufer hochzieht, dann gibt es bei dem zu Hause Feedback, weil die haben alle ihre Radio so laut an. Es war immer nur Diana hat das mal gemacht, irgendwann mittags, dass man für so 2 Minuten nur hörte, das fand ich eigentlich super, viel besser. Also da hat jemand angerufen und gefragt, wie lange die Sendung noch geht. Die geht noch eine Viertelstunde. Und kann einer von euch, jetzt sind hier gerade zwei, kann einer von euch sagen, wo ich vorher war? Irgendwas hatte ich gesagt, was mir total... Ach so, dass man in der Zwickmühle steckt, wenn man versucht, geistiges Eigentum zu erklären, weil nämlich man auf der einen Seite versucht, das verständlich zu erklären, also auch zu erklären für Leute, die nicht Unix-Systemadministratoren sind oder so und das eh alles sich vorstellen können. Auf der anderen Seite aber dabei und das noch in einer kurzen Zeit zu machen, man so irrsinnig viele Vereinfachungen machen muss, die dann schon so auf dem halben Weg sind zu diesem Spiegel, Netzwelt, Journalismus, der dann immer so heißt, Denial of Service Attacks. Ein Dämon klopft bei Amazon an und versucht, ein Buch zu bestellen. Sobald dein Computer von solchen Dämonen besetzt ist, klopft er bei Amazon sehr oft an und Amazon denkt immer, er wollte ein Buch bestellen. So erklärt halt der Spiegel. Und das ist dann halt vielleicht nur graduell besser, aber okay. Technologisch, was soll passieren? Die 4 Grundeigenschaften des Turing-Computers oder des Universalcomputers, also eben genau Ihres oder deines Computers zu Hause, falls Sie einen Computer haben zu Hause, sind Control A, alles auswählen, Control C, alles kopieren, Control V, alles einfügen und Control S, alles speichern. Das sind genau auch die 4 Sachen, warum ich mir zum Beispiel den Computer, von dem ich hier die Musik im Hintergrund abspiele, wegen dieser 4 Funktionen, Control A, alles auswählen, Control C, alles kopieren, Control V, alles einfügen, Control S, alles speichern. Das wäre jetzt so meine Definition von Turing-Vollständigkeit. Und genau das gilt es halt im Sinne des geistigen Eigentums abzuschaffen. Wenn es digitales Eigentum geben soll, wirklich einen Kopierschutz, dann braucht es halt Eigentumsbits in allen Daten, E-Mails, Musik, was auch immer, die bestimmen, was kopiert, gespeichert und abgespielt werden darf und was eben nicht und wann und wie oft das abgespielt werden darf und von wem oder gelesen oder weitergeschickt und oder digitale Wasserzeichen oder wie auch immer man sowas nennt. Und das ist eben nicht so einfach, weil man die Software, die diese Rechte managt, natürlich verändern kann oder cracken oder umgehen oder weiß nicht, man dachte von DVDs vor als die auf den Markt kamen, auch noch super sicherer, ewiger Kopierschutz, keine Ahnung, jeder das Wissen, wie man eine DVD sich kopiert, ist eigentlich weit verbreitet. Und das, obwohl es verboten ist und Leute dafür in Gefängnissen sitzen oder vor Gericht stehen. Und das braucht halt auch vereinfachend gesagt, jetzt nur ein einziges Mal zu machen, so eine Software zu umgehen, die Rechte ausliest und das zu veröffentlichen, dann sind die Daten für alle und für immer halt wieder frei. Und deshalb gibt es halt jetzt die sogenannte Trusted Computing Platform Alliance, TCPA, in der so gut wie alle führenden Soft- und Hardwarehersteller der Welt und viele Rechteinhaber zusammengeschlossen sind, die im Laufe des laufenden Jahrzehnts noch den Universalcomputer abschaffen, inklusive verbieten will und dafür den individuellen Polizeicomputer einführen will. Das heißt, in Wirklichkeit schon, oder vielleicht schon in 5 Jahren müsste jeder Computer, der hergestellt und verkauft wird, das Management digitaler Rechte auf Hardware-Ebene eingebaut haben. Und die, das ist jetzt alles sehr vereinfacht gesagt, die Hardware würde halt nur noch solche Programme ausführen, die erwiesenermaßen, also zertifiziert, das Lesen, Speichern und Kopieren von Daten nicht mehr erlauben. Das heißt, nur noch dann, wenn dir diese Sachen gehören, du die gekauft hast, bezahlt hast oder auf irgendeine andere Weise deren legitimer Besitzer bist. Das ist natürlich sehr praktisch, weil du dann deine eigenen E-Mails, wenn du ein Microsoft-Programm benutzt zum Beispiel, um die zu lesen, musst du halt alle 2 Jahre von Microsoft deine eigenen E-Mails wieder neu lizenzieren, oder zum Beispiel deine eigenen Fotos könntest du dir nicht mehr anschauen, weil du das Photoshop nicht neu gemietet hast. Und ich meine, Microsoft hätte ja eh gerne, also Microsoft jetzt wirklich nur als einen Synonym diesen digitalen Landgrab. Das ist jetzt nicht Microsoft nicht im Sinne von die amerikanische Firma mit diesem Chef Bill Gates, der, was insbesondere wir Deutschen nie verstehen werden, aus Nullen und Einsen so viel Geld gemacht hat oder so. Also jetzt hat SAP oder Bertelsmann hat kein von Microsoft unterschiedenes Interesse, außer eben den Standort Europa zu stärken statt den Standort USA. Und Microsoft hätte halt eh gerne, dass die nächste Generation von Rechnern, jetzt auch wieder so metaphorisch gesprochen ein bisschen, dass die statt einer Festplatte, wo du deine Daten zu Hause hast, dann nach Redmond haben, wo Microsoft sitzt oder wo die Webserver von Microsoft stehen und dass da dann halt deine Daten liegen, sozusagen. Also man sieht schon, es tun sich durch technologische Enteignungen auf einmal Märkte auf, Sachen werden zahlungspflichtig, die wir noch vor kurzem für kaum möglich gehalten hätten. Und in einem Atemzug müsste man dann leider auch gleich Open Source verbieten, weil halt Programme, die jeder, oder wäre nicht mehr möglich, weil halt Programme, die jeder lesen, deren Source Code jeder lesen und verändern kann, und zwar zum Beispiel eben auch lesen und verändern kann in dem Sinne, dass man den Kopierschutz oder die Programmteile, die für dieses Rechte-Management zuständig sind, einfach auskommentiert, dass die natürlich nicht mehr laufen dürfen, beziehungsweise gar nicht mehr laufen könnten auf Computern, die nur noch zertifizierte Software ausführen. Also selber was programmieren können wir dann ziemlich vergessen, oder das würde ziemlich anders aussehen. Aber ich meine, jetzt natürlich wird auch das, und das ist absehbar und klar und logisch, nicht hinhauen. Wie gesagt, der Krieg gegen Piracy ist kein Krieg, der dazu gedacht ist, ihn zu gewinnen. Das ist ein Krieg, der dazu gedacht ist, bestimmte Kriegsrechte mal auszutesten. Der ist ja auch nirgendwo konsistent, der scheitert an allen Fronten, und die MPAA, die Motion Pictures Association of America, und die RIAA, die Recording Industry Association of America, die heulen ja auch die ganze Zeit nur, weil das alles nicht klappt. Weil halt in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel alle neuen Computer keine Computer mehr werden, sondern nur noch Rechteverwaltungsrechner, so Abspielstationen, Konsumcomputer, Polizeicomputer, weil in dem Moment natürlich eine Nachfrage entsteht im Kapitalismus, und zwar nach alten Computern. Und dazu kommt halt noch, ich meine, wie erklären wir es den Indern, dass mit der Kopiererei jetzt Schluss ist? Also Bill Gates fährt halt schon dauernd hin nach Indien und wird so wie ein Staatsgast empfangen, aber am Ende, ich meine, Indien und oder China oder so, die lassen sich ja schlecht bombardieren. Und vor allem ist halt jetzt zum Beispiel im Fall von Musik der einzige wirkliche Kopierschutz wäre da, dass man die Musik überhaupt nicht mehr hören kann. Weil, ich meine, solange jetzt noch irgendwas hier aus meinen Boxen kommt, solange kriege ich das auch noch aufgenommen und kopiert irgendwie. Auch wenn ich gestern gehört habe, im WMF, im Café Moskau da hinten, wo Mitte schon fast so aussieht, als wäre es Friedrichshain, dass ich gehört habe, dass bei Fraunhofer Leute daran arbeiten, eben auch die analogen Technologien mit Digital Rights Management oder dann eben Analog Rights Management auszurüsten. Also das wäre dann, mein Diktiergerät nimmt jetzt nur noch ein Audiosignal auf, wenn in diesem Audiosignal, also analoges Audiosignal, Raumton von mir aus, wenn der entsprechende Rechte blieb am Anfang zu hören ist. Ich meine, das funktioniert, also Fraunhofer, das sind auch alles Leute mit Namen und Adresse. Ich weiß nicht, es gäbe dann jetzt so einen Exkurs, ob es okay war, also dieses Weiterstadt, die RAF hat 92 oder wann, das war, glaube ich, nochmal einen Abschiebeknast, ziemlich, aber wir wollen darüber nicht spekulieren, weil, na gut. Jedenfalls, das funktioniert, was auch immer passiert, das funktioniert natürlich auch nie im Leben, so sehr bei Fraunhofer daran gearbeitet wird. Und wenn das funktionieren würde, dann hätten wir halt wirklich 1984, nur eben in einem völlig anderen Sinn, wie dieser Text von Orwell, der von Leuten, die das echt nicht verstehen, die schon was falsch machen, wenn sie das eben 1984 auch heute noch immer als so das so ein paradigmatisches dieses Kontrolljahr, das ist ja, was da beschrieben wird, ist vielmehr so eine, also ein Bürokratie- und Disziplinarsystem, glaube ich. Ich habe es jetzt auch seit lang, aber das ist eben genau das Gegenteil. 1984 umgekehrt, in diesem Fall wäre 1984 halt, oder warum uns dann 1984 droht, wäre, weil 1984 das letzte Jahr war, glaube ich, wo es noch keine CDs gab, wir alle noch analoge Musik gehört haben. Also wir würden alle, wenn diese wenn alle Analog- und Digitaltechnik nichts mehr macht, wenn nicht bezahlt worden ist, und zwar technologisch, nicht plus danach wirst du noch verklagt, wenn du das irgendwie umgehst oder landest im Knast nur dafür, dass du dir den Source Code anschaust von diesen ganzen von der Software, die das gewährleistet, oder von mir aus deinen Rechner aufschraubst und irgendwie an dem Chip was machst. Man würde halt auf alten Computern Musik in der Qualität von 1984 hören, wo man immer husten muss, um die digitalen Signaturen zu, keine Ahnung. Ich meine, das hätte vor Jahren niemand gedacht, dass das so kommen würde. Und ich meine, wenn das so wäre, und es ist recht unwahrscheinlich, dann wäre das halt auch noch okay, weil das ja mehr so ein ästhetisches Paradigma wäre, was sich da ändert und verschiebt. Die Gefahr, die nun besteht, ist aber, dass diese Technologien von digitaler Kontrolle, die hier zu Hause eingebaut haben soll, dass die natürlich nicht allein dazu benutzt werden können, um Microsoft oder Warner oder ihren entsprechenden europäischen Pendants die Geldspeicher zu füllen, sondern genauso gut von Regierungen oder diesen Postregierungen oder privaten Informations- und Nachrichtendiensten genutzt werden können. Also zu dem Eigentumswasserzeichen könnte ja genauso gut noch ein politisches Wasserzeichen kommen, also statt dir gehört das nicht, du hast nicht bezahlt, stopp, einfach bloß, du darfst das nicht, das ist verboten, stopp. Und das technologisch implementiert, das wäre dann halt tatsächlich Technologie als Terror, als das, als was so viele Leute, denen man heute kaum eigentlich keinen Glauben schenkt mehr in ihrer Betrachtung von Technologie, jetzt von Weizenbaum über Adorno bis hin zu, wo dann doch tatsächlich technologisch das vollzogen und durchgesetzt wird, was sie als so einen Technologieknast oder Technologieterror beschrieben haben, auch wenn sie andere Begriffe dafür gewählt haben. Und ich meine, gerade das macht halt diese Form von Kontrolle so attraktiv, dass man halt Digital Rights Management, also dass das Digital Rights Management von heute das Political Rights Management von morgen ist. Und das hat auch Barlow gesagt, und das stimmt. Und dann gibt es halt noch neben all diesem, was wir heute besprochen haben, während es darunter Musik gibt, im Titel, im Artist-Dings oder im Namen des Albums, in diesem Fall im Namen des Albums Bad News vorkommt, dann gibt es halt noch die Sozialdemokratie. Und damit hört es hier alles auf. Die Sozialdemokratie fordert halt dann in einem solchen Fall das Recht auf Privatkopie oder am besten noch das Menschenrecht auf Privatkopie. Und es ist halt konzeptuell schon so irrsinnig dumm, weil diese Sphäre des Privaten, innerhalb dessen sowas wie Privatkopie überhaupt Sinn machen würde, ja nur den Bürgern des Nordens und Westens überhaupt zur Verfügung steht, die überhaupt sowas haben wie das. Also ich meine, die müssen nur mal diese Sozialdemokraten, die auf lange Märsche sich aufmachen in Richtung Menschenrecht auf Privatkopie, die müssten halt nur mal an die Peripherie von Lagos oder Delhi gehen oder von mir aus auch ins Zentrum von Detroit oder so, und mal versuchen, den Leuten das Konzept von Privatkopie zu erklären. Also Leuten, die überhaupt nichts Privates haben, geschweige denn eine Privatwohnung mit einem privaten Regal, wo sie dann ihre Privatkopie vielleicht reinstellen könnten oder so. Also Sozialdemokratie und Musik.
Wait, it's women in hiding, and airheads are going riding. Someone tell me when they start to scream. It's no simple expedition. It's a special red condition. It's invasion. It's the invasion of the Polaroid.
Eigentlich hätte ich noch eine Einmeldung zum Thema Joschka Fischer und jüdisches Leben in Mitte, was, glaube ich, auch nur eine Fiktion ist, dass es das tatsächlich gäbe. Und auch die, oder eigentlich hätten wir auch noch eine Sondersendung zum Thema Territories in den Kunstwerken, also dieser Ausstellung, die sich so viel mit der Raumkontrolle des Staates Israel in den Gebieten der Palästinenser befasst. Aber stattdessen kann man diese Sendung eigentlich schon absagen. Das war der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Das findet, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, auch erstmal nicht mehr statt. Vielen Leuten ist zu danken, denen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Dazu gehören zum größten Teil, weiß ich nicht, man kann jetzt anfangen, Namen zu nennen: Ariane Müller, Martin Ebner, Pitt Schulz, Diana McCarthy, Jan Gerber, diverse Leute, die jetzt nicht mehr in diese die jetzt da nicht auftauchen. Mein Name war Robert Luxemburg, produziert von Partner gegen Berlin, keine Ahnung, das Radioprogramm geht weiter. Nachdem zwischendrin nochmal die Nachrichten gelaufen sind. Ich verabschiede mich erstmal, jetzt ist morgen, am Freitagabend ist Dietrich Diederichsen zu Gast, in dem, was normalerweise nur am Wochenende eine Musiksendung ist, aber eben auch morgen eine Musiksendung ist, und da werden wir John Cale-Platten anhören. Und jetzt ist es aus hier und es geht weiter mit dem nächsten Programm und erstmal den Nachrichten.